Ich freue mich, dass wir heute hier diese paar Minuten noch haben, um ein wenig im Worte Gottes zu lesen und studieren. Ich möchte anfangen mit einer einfachen Geschichte. Als ich Medizinstudent war oder Medizin studieren wollte, wenn das die Linie ist des Medizinstudenten, da war hier am Anfang ein Medizinertest. Ich habe 1986 angefangen, Medizin zu studieren, und das war das erste Jahr, wo es, bevor man sich einschreiben durfte, also melden konnte an der ZVS, der Zentralstelle für die Vergabe der Medizinplätze, musste man einen Test machen. Ja, das war der Medizinertest. Und manche konnten durch diesen Test sofort, wenn sie den Test sehr gut abschnitten, hatten sie ihren Studienplatz sofort. Und natürlich andere, die den Test nicht überstanden, die hatten dann keine Möglichkeit, überhaupt Medizin zu studieren. Ich glaube, den gibt es heute nicht mehr. Gibt es ihn noch? Weiß es nicht. Ich glaube, man hat ihn irgendwann mal abgeschafft. Dann, das war die erste Hürde, die musste ich nehmen. Ich habe nicht durch den Test bestanden, ich bin dann reingekommen. Nach 2 Jahren Studium gab es den zweiten Test, das war das Physikum. Das ist so, dass der Test, der wieder mal filtert. Nicht? Nach 2 Jahren muss man diesen Test machen, und da, wenn man 3-mal durchfällt, hat man Medizinstudium auch hinter sich. Man kann nicht mehr studieren. Nach einem Jahr, das heißt, nach dem dritten Jahr, das werden wir am besten schreiben, gab es das erste Staatsexamen. Auch eine Hürde. Dann gab es nochmal 2 Jahre, und dann gab es das zweite Staatsexamen. Und dann gab es nochmal ein Jahr, und dann gab es das dritte Examen. Und dann war man Arzt im Praktikum zu meiner Zeit, und dann musste man 1,5 Jahre lernen, bevor man dann Assistenzarzt war. So, das sind Prüfungen hier. Würdet ihr je zu einem Arzt gehen, wenn ihr wüsstet, er hat geschummelt bei den Prüfungen? Er hat sich das Medizinstudium erkauft. Jemand hat es für ihn gemacht. Würdet ihr das tun? Warum denn nicht? Er hat doch immerhin den Titel. Er hat sich den Titel von jemandem geborgt. Ja oder nein? Weil wir erwarten vom Arzt was? Eine Leistung. Eine Leistung. Kann man sich die erkaufen?
Nein.
Nein, was kann man nur? Man kann sie nur erlernen. Okay? Hier ist man bei Null, und hier kommt man sozusagen zum Arzt. Es sind 6 oder 7. Ich brauchte ein bisschen mehr, weil ich ein langsamer Lerner bin. Und Medizinstudium, wie ich gestern Abend schon sagte, nicht mein Lieblingsfach war. Aber ich habe es letztendlich dann doch absolviert und getan und bin heute dankbar dafür. Aber als ich da in dieser Situation war mit den vielen Prüfungen, ja, die ich zu bestehen hatte, und ich war jemand, der von Kind auf nie wirklich die Übung hatte zu lernen. Kinder, wer mag lernen? Es mag sein, es gibt Mädels, ja, die in der Schule, die lernen, die pauken. Für mich war es wichtiger, dass ich spiele, dass ich mich unterhalte. Ich gehe zwar in die Schule, aber das war so nebenher. Und ich kam immer durch. Ja, ich habe auch mein Abi geschafft, so, bis ich ins Studium kam. Ja, Physikum dachte ich, naja, das ist, bevor ich zum Physikum war, gab es den Anatomietest. Und im Anatomietest muss man lernen. Und ich gehe dahin an der Leiche, ja, und ich treffe natürlich auf den besten Professor, der am allerstrengsten ist. Er hatte den schlimmsten Ruf. Genau, er ist mein Prüfer. Und ich fall durch. Er haut der Leiche eins über die Brust und sagt, das gibt's doch nicht. Also, Sie kommen nochmal. Natürlich lerne ich, weil ich sage, naja, ein bisschen. Das zweite Mal, und ich verwechsle von Caecum, sage ich Caecum oder irgendetwas da durcheinander. Der Professor sagt, wir kommen ein drittes Mal. Und dann, ich kann mich jetzt noch erinnern an dieses Trauma. Ich musste wirklich lernen. Und ich hatte Angst am nächsten Tag, wenn ich jetzt das dritte Mal am Testat rankomme, dass er sagt, du kommst nochmal. Ja, irgendwann, man musste mir ja den Testat geben. Das war ja nicht so, dass man hier durchfallen konnte. Aber irgendwann, man kann es Anatomie auswendig, ja, also wenn du es lernst. Naja, das dritte Mal habe ich es dann geschafft und war sehr dankbar. Und dachte, naja, ich werde jetzt lernen. Aber ich hatte nie die Übung zu lernen. So, Physikum, ich gehe natürlich hin und sage, naja, das schaffe ich irgendwie schon, sind ja nur Multiple-Choice-Sachen. Ja, man kann ja raten, was ist so. Dann kommt, das sind alles Multiple-Choice-Sachen, ja, oder? Geht's nicht zu raten? Geht's ja manchmal. Also. Und ich habe ziemlich gut geraten, ich war fast durch. Aber ich weiß nicht mehr genau, waren es 5 Punkte oder 2. Ich war knapp dran, aber knapp dran ist ganz daneben. So, ab das zweite Mal das Physikum, natürlich, hier lerne ich ein bisschen besser, ich komme durch. Beim ersten Staatsexamen habe ich gedacht, naja, das ist jetzt leichter, ist nicht mehr so diese Paukerei. Ich gehe dahin, hatte mich gar nicht vorbereitet. Und fall natürlich durch, ja, trotz guter Raterei. Und dann gehe ich das zweite Mal hin, habe mich ein bisschen besser vorbereitet und ich falle durch mit einem einzigen Punkt. 165 war durch und ich hatte 164 oder 166 war durch, ich hatte 65. Eine einzige Frage. Bitte, oder? Ich meine, wenn du schlecht, das erste Mal war ich ja nicht vorbereitet, da habe ich nicht gezählt, wie viel. Ja, es war ja nur so ein Spaß. Man kann ja 3 Chancen, hat man so. Benutzt man sie. Aber jetzt bin ich hier und jetzt habe ich nur noch eine Chance. Ja, dann habe ich ein Jahr Auszeit genommen und habe gesagt, okay, jetzt lerne ich für dieses Examen, weil letztendlich will ich es ja schaffen und so habe ich dann geschafft und die anderen habe ich dann aufs erste Mal genommen. Weil ich irgendwo in die Übung kam, was zu tun? Lernen. Man kann Arzt nicht werden, wenn man nicht lernt. Ich bin ein adventistisches Kind. Das heißt, ich bin in einer adventistischen Familie aufgewachsen und hatte meine erste große Bekehrung, sage ich so, mit 16. 15, mit 16 habe ich mich taufen lassen. Aber wie das so ist, man sieht mit der Zeit nicht mehr so viel Sinn im Glauben, obwohl ich immer in der Gemeinde war, bin ich dann in einen Zustand gekommen, den man heute so mit lau beschreiben würde. Aber Gott hat sich nochmal meiner bemüht und am 7. Juni 2003 erlebe ich meine zweite Bekehrung in einer recht außergewöhnliche Situation, manche kennen sie, ich glaube, ich habe sie schon mal das erste Mal, als ich hier war, erzählt. Und ich bin 2 Wochen neu bekehrt. Man ist in seiner besten Zeit, wenn man wieder mit Gott angefangen hat. Und am Morgen in meinem Studium öffne ich die Bibel und lese meine Andacht. Und ich lese ein paar Verse aus dem Jakobusbrief. Und da steht so im Kapitel 1 ab Vers 2. Ich habe 1 bis 12 gelesen. Ich lese jetzt nicht alle, ich lese nur ein paar Verse. Und will euch dann fragen, was ihr versteht darunter. Steht, meine lieben Brüder, achtet es Eitelfreude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallet. Ich würde Anfechtung mit Prüfung übersetzen. Und wisset, dass euer Glaube, so er rechtschaffen ist, Geduld wirket. Die Geduld aber soll festbleiben bis ans Ende, auf dass ihr seid vollkommen und ganz und keinen Mangel habet. Und dann überspringe ich die paar Texte und komme zu dem letzten, Vers 12, der sagt, selig ist der Mann, der die Anfechtung, ich würde sagen die Prüfung, erduldet oder besteht, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Nach was sieht das aus, wenn ihr so diese Texte lest? Wisst ihr, ich war in der Zeit ohne Prüfung. Das heißt, ich gab ein kleines Problemchen, das habe ich aber nicht geachtet als ein Problem, aber ich lese diese Worte am Morgen und ich sage, wie soll ich mich freuen, wenn ich in Anfechtung komme? Ja, wir hatten es doch, wenn Bio-Testat ist oder irgendeine Prüfung, ist das Eitelfreude? Ist nicht wirklich Eitelfreude, aber es ist Freude, wenn man sie besteht, oder ne? So, achtet es für Eitelfreude, weil wenn dein Glaube echt ist, dann bringt wird aus deinem Glauben Geduld. Und Geduld macht dich fähig, dass du ganz und vollkommen bist und keinen Mangel hast. Und wenn du dann bis zum Ende alle deine Prüfungen bestehst, bekommst du die Krone des Lebens. Das sieht doch nach Arbeit aus, oder nein? So auf den ersten Blick. Ja oder nein? Sieht doch nicht nach Spaziergang aus. Ich bin doch jetzt neu bekehrt. Ich bin mit Gott wieder in Einklang gekommen. Er hat mich befreit von meiner Sünde, von meinen Süchten. Und ich bin da. Und jetzt steht was an? Lernen. Lernen. Ist das christliche Leben wirklich eine Schule, welches auch eine Prüfung erwartet? Können wir es vergleichen eins zu eins oder nicht? Schaut, wir haben das ein wenig in unserem christlichen theologischen Dasein vergessen. Dass als uns Jesus berief, seine Jünger zu sein, er nicht sagte, kommt, ich habe ein Sanatorium für euch errichtet und dort könnt ihr euch ruhig ausruhen. Hat er das? Die ganze Sache, als er sie berief, sah nach Arbeit aus. Er schickte sie los und sagte, geht hin. Er hat sie ein bisschen ausgebildet in ein paar Wochen, Monate. Und sagte, geht hin, heilt die Kranken, treibt die Teufel aus, tut was. Und sie kamen zurück und waren vom Tun was. Begeistert. Weil Tun ist was. Tun ist Freude. Ja, die Geschwister, eure neue Prediger zieht hier um. Aber wisst ihr, manchmal ist es doch schön, dass man umzieht. Man wird den alten Kram los, wenn man fähig ist. Aber man kommt in etwas Neues, man macht sich ein neues Heim. Es ist doch Spaß, oder? Ist Renovieren nicht Spaß? Also für mich wäre Hausrenovieren Spaß. Arbeit. Leute kommen zu mir in die Praxis und sagen, die Arbeit hat mich krank gemacht, sage ich, das ist eine Lüge. Arbeit macht niemanden krank. Arbeit ist gesund, besonders wenn sie körperlich ist. Besonders wenn sie da ist, dass sie meine körperlichen Fähigkeiten stärkt. So, Die Frage ist unser christliches Dasein, ist unser Ruf da, dass wir uns ausruhen? Oder sind wir gerufen, etwas zu lernen, das eines Tages geprüft wird, ob wir den Test überstehen oder nicht? Oh, ich weiß, das klingt nicht gut, klingt gar nicht gut, weil wir es nicht mehr gewohnt sind zu hören. Aber würdet ihr, wenn ihr an Gottes Stelle seid, jemand, der nicht gelernt hat, seine Lektion, die Prüfung bestehen lassen, würdet ihr jemandem das Arztdiplom geben, nur weil er schön aussieht? Ja oder nein? Oder weil er gerade der Nachbar ist? Würdet ihr es tun? Warum denn nicht? Wir sind doch so lieb. Man muss doch liebevoll mit den Menschen umgehen. Man darf ihm doch nicht... Schaut, wir haben einen Job zu tun. Hier auf Erden und einen im Himmel. Also glaubt nicht, dass ihr im Himmel arbeitslos sein werdet. Glaubt nicht, dass ihr dort auf einer Wolke schwebt, so wo manches Bild so gezeichnet ist. Wenn ihr die Bibel richtig lest, dann hat Gott immer eine Aufgabe für den Menschen. Als er ihn schuf, gab er ihm die Aufgabe, über diese ganze Welt der Verwalter zu sein. Er hat ihm nicht gesagt, Adam und Eva, ruh dich aus, die Früchte fallen dir in den Mund, die Vögel kommen und füttern dich, du hast nichts zu tun. Nein, er war geschaffen worden, um etwas zu tun. Gott ist ein Gott der Liebe, Liebe wirkt, Liebe tut, Liebe ist aktiv. Nicht aktiv sein ist tot. So, er schuf den Menschen mit einem Zweck. Und wenn er uns eines Tages in den Himmel nimmt, dann will er uns einen Job dort geben. Und dieser Job ist ein verantwortungsvoller oder nicht verantwortungsvoll? Ich glaube, es ist eines der verantwortungsvollsten Jobs, weil es gibt nämlich keine Wesen mehr, die höher sind außer Gott über uns Menschen. Durch die Erlösung wurde der Mensch über alle anderen Wesen direkt unter, in Gottes, wenn man so will, Familie adoptiert. So, wir sind alle mit Christus Miterben des Königreiches, das heißt, wir haben einen Job zu tun. Das ganze Universum wartet auf uns, dass wir was tun, dass wir was leisten, dass wir eine Aufgabe erfüllen, die Gott mit uns teilt. Jesus sagt, jeder, der überwindet, wird sitzen mit mir auf meinem Thron, so wie ich auch überwunden habe. So, das heißt Arbeit. Ein König ist nicht gebracht worden, um rumzusitzen. Okay? Ich denke, der hat etwas zu erfüllen. Das heißt, man kann keinen hinstellen, eine Verantwortung zu übernehmen, wenn er ihr nicht gewachsen ist, oder? Und so gibt es in der Heiligen Schrift und nicht im Alten Testament, sondern im Neuen Testament, wie viele Gleichnisse, das Gott prüft? Wenn wir nur das Gleichnis nehmen mit den Talenten. Jesus sagt, er hat drei Diener und er gibt jedem irgendetwas zu tun. Und der drei hat oder fünf, der macht aus ihnen 10. Der andere, der zwei hat, macht aus ihnen 4. Und der einen hat, sagt nicht, naja, der Herr ist ein ziemlich strenger Richter, lieber vergrabe ich ihn, ich tue nichts. Wisst ihr, wenn Gott uns etwas gibt, will er nicht das zurückhaben, was er uns gegeben hat, sondern was will er haben? Er will mehr haben. Obwohl es ja nicht ihm nutzt, dass es mehr ist, sondern uns nutzt, dass es mehr ist. So, um uns zu zeigen, unsere Not, brauchen wir Prüfungen. Und die Bibel zeigt, dass die ihre Sachen vermehrt haben, eingehen ins Reich und der eine, der seine Sachen nicht vermehrt hat, was passiert mit dem? Sagt Jesus, ich bin für dich gestorben, alles klar, geh einzeln als Herrn frei. Nein, er sagt, es tut mir leid. Du hast deine Pflicht nicht getan, du hast die Lektion deines Lebens nicht gelernt. Ich kann dich nicht gebrauchen. Im Königreich. So, wir finden durch die ganze Bergpredigt, dass Jesus sagt, es gibt eine Krise, es gibt einen Punkt der Prüfung. Wenn dein Haus dann steht, dann steht's. Wenn nicht, fällt es. Jesus sagt, es werden nicht alle, die zu mir kommen, sagen, Herr, Herr, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Das heißt, das Leben eines Christen ist eine Schule. Lernen wir die Lektion nicht, kann Gott sagen, es ist vergeblich, dass ich mich mit dir abmühe. Das heißt, es ist eine Zusammenarbeit. Und ich möchte das so erklären und versuche das zu zeigen, wie es praktisch aussieht im christlichen Alltag. Weil ob wir nun glauben, was wir glauben, wir dürfen glauben, was wir wollen. Wir dürfen auch tun, was wir wollen. Aber was am Ende sein wird, wird sowieso so sein, wie Gott es vorgesehen hat. Ob wir nun sagen, wir lehnen die Prüfung ab, wir dürfen es, aber ist es klug, etwas abzulehnen, nur weil es mir nicht gefällt? Ich denke, es ist nicht sehr klug. So, die Realität muss da sein und deshalb freue ich mich über die Krankheit, weil die Krankheit hilft dem Menschen, sich selbst zu erkennen, wo er steht. Die Krankheit hat einen großen Vorteil, weil sie letztendlich aus einer Lebenskrise entsteht, so wie ich versuche, das zu erklären. Die meisten Krankheiten kommen aus einer Lebenskrise, aus einer Situation, in die ich hineinkomme, eine Anfechtung, eine Prüfung und ich verhalte mich in der Prüfung falsch und werde dadurch krank. Würde ich es wissen, wie ich mich in der Prüfung verhalten sollte, dann würde ich mir diese Krankheit ersparen. So, deshalb ist die Krankheit gut. Sie lehrt mich, wer ich selber bin in meinem Geist. So, um das auf theologischer Ebene zu erklären, versuche ich es anhand des Kreuzes und anhand dessen zu erklären, wie wir es jetzt zurzeit in der Lektion haben mit dem Heiligtumsdienst. Als ich gläubig wurde, hat Gott etwas in meinem Leben getan. Und ich male hier das Kreuz. Ich hoffe, ich habe das bei euch hier noch nicht gepredigt. Und wenn, eine Wiederholung schadet nicht. So, das ist das Kreuz. Christus lebte ein Leben vor dem Kreuz. Er hatte eine doppelte Natur, er lebte ein sündloses Leben, das ist Christus. Er stirbt am Kreuz, er steht auf und dann ist er Hohepriester im Heiligtum. So, das ist sein Werdegang, sein Leben. Jetzt, ich bin hier, ich habe auch ein Leben vor dem Kreuz. Das bin ich. Und der einzige Ort, wo ich Erlösung erfahren kann, ist am Kreuz. Ich kann nur hier mich mit Gott treffen. Es gibt keinen anderen Treffpunkt. Ohne Kreuz kein Treffpunkt zu Gott zurückzukommen. So, ich bin hier und wir treffen uns mit Christus am Kreuz. Was passiert bei diesem Treffen? Bei diesem Treffen geht mein Leben in Jesu Leben über und sein Leben kommt in mein Leben. So, ich bin am Kreuz völlig sündlos. Christus kommt in mein Leben. Was passiert, wenn, um das praktisch zu erklären? Wenn jemand heute zum Kreuz kommt und er hat gestern jemanden getötet, hat er noch jemanden getötet gestern oder nicht? Eine praktische Sache, oder? Gestern hast du ein falsches Wort gesagt und du kommst heute zum Kreuz. Wer übernimmt das Wort? Ist es noch dein? So, es ist, wie wenn du es nicht getan hättest, so wie wenn er es getan hätte. Wisst ihr, das muss so sein, weil ich kann nicht zurückgehen und mein Wort von gestern was tun. Zurücknehmen. Ich kann auch den Toten, den ich umgebracht habe, nicht mehr lebendig machen. Wir haben also für die Vergangenheit, brauche ich jemanden, der für mich steht. Dafür kann ich nichts. Und ich möchte das betonen, jetzt schon ganz klar machen. Gott tut für uns nur das, was wir für uns nicht tun können. Sonst wäre er ungerecht. Ja, würde er für mich die Prüfung bestehen, dann wäre er ungerecht. Weil das würden wir als Menschen nicht akzeptieren, dass einer für den anderen die Prüfung macht. Oder? Ich denke, das ist ganz klar. Jeder muss seine Prüfung selber tun. So, was der Mensch selber machen muss, das kann Gott nicht tun. Er tut nur die Dinge, die der Mensch nicht mehr imstande ist, für sich selbst zu tun, um ihn zu erlösen. So, ich kann keine saubere Vergangenheit haben, weil ich ein Sünder bin. Und ich habe viele Dinge getan, aber ich bin so dankbar. Am 7. Juni 2003 war dieses Treffen für mich am Kreuz wieder ein neuer Anfang. Und ich habe eine völlig saubere Weste gekriegt für meine ganze Vergangenheit. Ich habe niemandem wehgetan in der Vergangenheit. Ich habe niemanden belogen, niemanden betrogen. Meine Vergangenheit ist hundertprozentig sauber. Das ist der Austausch, der am Kreuz stattfindet. Weil würde eine einzige Tat in meiner Vergangenheit auf mir bleiben, würde sie mich töten. Ohne Chance. Das Gift der Sünde würde mich umbringen. Aber es ist auch von der anderen Seite betrachtbar, wenn jemand an mir gefehlt hat. Hat jetzt jemand mich geprügelt gestern und ich komme heute zum Kreuz? Wer wurde geprügelt? So, es ist nicht mehr mein persönliches Leiden, sondern es ist das Leiden, das man meinem Heiland zugefügt hat, weil mein Leben ist jetzt ausgetauscht. Ich habe sein Leben, das er vor dem Kreuz hatte, und das ist für mich ein völlig sauberes und reines. Ich muss niemandem etwas vergelten. Ich bin niemandem mehr etwas schuldig. Ich habe meine Dinge, die ich getan habe, die ich reparieren konnte, sind repariert. Meine Vergangenheit ist sauber. Können wir dankbar sein für das Kreuz? Ja, sind die zwei Dinge. Sind zwei Dinge in meinem Vortrag, den ich zur Sabbatschule für die nächste Woche gemacht habe. Auf Live-Channel könnt ihr es anschauen. Versuche ich, den Grund zu sagen, warum wir ein Opfer brauchen. Ihr wisst ja, in der ganzen heutigen Philosophie, nicht nur heutigen, sondern auch alten, geht man darum, warum brauchte Gott Blut, damit er uns vergibt. Wisst ihr, Gott brauchte das nicht. Es ist nicht eine Frage Gottes, dass Blutvergießen da sein musste. Es ist eine Frage der Notwendigkeit für den Menschen. Es geht nur am Kreuz der Austausch. Und ich versuche in dieser Stunde, es hat mir fast anderthalb Stunden gedauert, das zu erklären, so werde nicht müde, es zu sehen. Wir müssen uns klar machen, warum wir ein Opfer brauchen. Und endlich die Diskussion, musste Christus sterben am Kreuz oder musste er nicht sterben und hin und her, beenden. Er musste sterben, aber nicht um, so wie die Menschheit heute es glaubt, die Strafe auf sich zu nehmen, damit dann meine Strafe nicht mehr da ist. Nein, er musste die Sünde auf sich nehmen, er musste mein Leben auf sich nehmen. Und wo die Sünde ist, ist auch der Tod. Deshalb ist es unmöglich, die Sünde zu übernehmen ohne Tod. Aber man kann die beiden nicht voneinander trennen. Man kann nicht sterben für die Sünde und die Sünde im Leben lassen. Das ist völlig absurd. Sie sind unzertrennbar. Sünde und Tod ist eine Münze. Und man kann nicht die Münze trennen. So, Er stirbt, aber er stirbt um der Sünde willen. Er muss mich befreien von meiner Vergangenheit, für die ich nichts mehr tun kann. Ich kann machen, was ich will. Ich kann natürlich zurückzahlen, indem ich etwas gestohlen habe. Aber ist meine Tat des Stehlens dann weg? Ist doch immer noch da. So, ich brauche eine Lösung für meine Vergangenheit. Kein Mensch kann für seine Vergangenheit sühnen. Kein Mensch kann für seine Vergangenheit etwas tun. Er kann nicht zurückgehen. Aber er kann für seine Vergangenheit, die Vergangenheit Christi, annehmen. Und wenn Christus meine Vergangenheit ist, dann bin ich ein freies Wesen, was meine Vergangenheit anbelangt. Das ist der erste Schritt. Aber will Jesus nur meine Vergangenheit reinigen? Oder will er mehr? Hat er seine Jünger berufen, um zu sagen, okay, es reicht, wenn ihr an mich glaubt und dann ist alles okay? Oder hat er gesagt, ich habe euch gesetzt zum Licht dieser Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Ich habe euch gerufen zu einem Job. Ihr müsst etwas tun. Und dieses Tun macht uns fähig, uns selbst zu erkennen, wo der Mangel ist. Glaubt ihr, wenn ein Arzt fertig ist, hat er das kapiert? Die Ärzte lachen. Glaubt ihr, wenn ihr das Studium fertig habt, dann habt ihr es verstanden? Dadurch, dass es so theoretisch aufgebaut ist, sind wir fast noch linkshändiger wie davor. Aber wir lernen es durch das Tun. Wir haben ja ein bisschen was gemacht, wir haben noch ein paar Fähigkeiten geübt, die helfen uns, dass wir anfangen. Aber wir sind noch lange nicht die Experten, oder? Warum gehen wir für einen Doktor? Geht ihr gern zu einem, der fertig ist von der Prüfung und sagt, das muss der beste Doktor sein? Ja oder nein? Nein, ihr geht zu denen, der vielleicht ein paar graue Haare hat und sagt, der muss vielleicht ein bisschen Erfahrung haben. Und ihr guckt euch auf die Professur an und Doktor, zwei Doktor ist mehr wie einer. So denkt der Mensch. Weil er denkt, Erfahrung ist notwendig. So, wie läuft das Leben eines Christen nach dem Kreuz? Sündigt er noch? Natürlich sündigt er noch, aber er sündigt anders als davor, wenn man so will. Weil jetzt lebt Christus in ihm und jetzt fängt an ein Erziehungsprozess, ein Befähigungsprozess. Der langsam wächst, bis der Mensch und Christus zusammenwächst, dass sie eins sind in dem, was sie wollen. Ja, Christus war von vornherein eins mit dem Willen des Vaters. Wir müssen es lernen. Und die Frage ist nach der Kraft. Wisst ihr, was das größte Problem des sündigen Menschen ist? Die größte Not des sündigen Menschen ist, dass er denkt, er kann etwas aus sich selbst tun. Die tiefste Sünde des Sünders ist, dass er denkt, er ist Gott. Und dass er denkt, er lebt aus sich selbst. Dieses aus sich selbst Leben ist der Betrug. Warum brauche ich einen hohen Priester und das Opfer ist nicht ausreichend? Wisst ihr warum? Das Opfer gibt mir keine Kraft. Das Opfer allein löst meine Vergangenheit. Christus kommt in mich hinein. Aber Macht habe ich nur durch seine Person, durch seinen Mittlerdienst. Er muss nämlich, wenn ihr so wollt, hier ist Gott, welche Farbe, hier ist Gott, er hat die Liebe. Das Gesetz fordert von mir die Liebe und jetzt habe ich hier den hohen Priester, der holt die Liebe hier und tut sie hier dem Horst rein. Weil der Horst hat keine Liebe, von wo er nehmen soll. Er muss sie vom Christus holen und nehmen. So der Mittlerdienst Christi ist deshalb da, damit wir an eine Macht kommen, die wir nicht haben. Habe ich die Macht, und ich möchte euch, Habe ich die Macht, über mein Leben mich zu kontrollieren, oder habe ich sie nicht? Was würdet ihr sagen? Wer bestimmt über euer Leben? Ihr oder andere? Seid ihr noch mit mir? Wer bestimmt? Und manche Leute kommen und sagen, wenn ich Christus angenommen habe, Christus mein Leben. Heißt das, ich bin besessen von Christus? Bin ich seine Marionette? Ist es das? Hallo, nein, das würden wir alle ablehnen, würden wir? Weil es ist nicht so, wir sind nicht gebaut, um besessen zu sein. Das heißt, wie läuft es praktisch? Wer hat die Kontrolle über mein Leben? Ich sage es euch mal, meine Frau hat mich mein Leben lang fast, weil ich schon sehr jung geheiratet habe, kontrolliert. Und leider hat sie auch noch heute Macht über mich. In so manchen Stellen. Und ich erkläre euch, wie. Wir waren... Es liegt nicht an der Frau, es liegt an mir, dass sie Kraft hat. Okay? Es liegt nicht an der Frau, es liegt an mir. So. Wir müssen reisen und wir reisen in letzter Zeit viel. Und diesmal fahre ich mit meiner Frau und wir müssen pünktlich sein. Und ich bin 30 Jahre verheiratet. Und meine Frau hat eine Gewohnheit oder eine Schwäche, wie auch immer man will. Sie kann nur langsam packen. Und wenn es eine lange Reise geht, dann hat sie bisher, außer einer Ausnahme, letztens, wo wir nach Amerika gereist sind, ist sie das erste Mal, es war ein Wunder von Gott, ich war so dankbar, sie ist mit mir ins Bett gekommen am Abend, wo sie normalerweise die ganze Nacht durchpackt. Ja? So, und dann, das war im Juni, ich habe gesagt, um 7 müssen wir aus dem Haus, damit wir pünktlich zum Flughafen kommen. Und ich stehe um 5 auf, mache meinen Spaziergang mit Gott draußen. Mein Gepäck ist in 5 Minuten, meistens oder 10 gemacht, weil ich ja jetzt gewohnt habe. Ich tue immer dasselbe rein. Und das ist Routine. Und ich komme rein, so ins Schlafzimmer, so gegen 6 Uhr, mache mich fertig, dusche. Mein Schatz, wie geht's? Bist du? Ja, ich werde fertig sein. Wunderbar. Bin ganz ruhig. Aber jetzt wird es 7 Uhr. Ich glaube, 6:30 bin ich noch mal rein und habe gesagt, Schatz, ja, ja, alles in Ordnung. Ich habe natürlich gesehen, dass es nicht in Ordnung ist, aber ich habe gelernt, ein bisschen aus der Vergangenheit. Aber jetzt ist es 7 Uhr. Und würde das Flugzeug gnädig sein, würde ich sagen, okay, meine Frau hat Zeit, oder? Aber diese Flugzeuge sind gar nicht gnädig. Die Fahrfrequenz sein muss oder der Zug, was auch immer es ist. Und so gehe ich rein und sie hört mich natürlich, dass ich sage, ja, Schatz, komm, hilf! Ja. Und dann sehe ich sie, wie sie auf dem Koffer kniet und zumachen will. Und sagt, willst du dir so viel Zeug mitnehmen? Wisst ihr, man ist ja sehr belehrend, oder? Jeder von uns ist ein Lehrer geboren für die anderen. Und dann sagt sie, aber hilf mir. Und jetzt sage ich, jetzt soll ich helfen? Versteht ihr, in meinem Inneren, ich habe nichts gesagt, außerlich. Aber in dem Moment, wo ich die Szene sehe, rege ich mich innerlich auf. Nicht einfach. Ich schreie zu Gott und sage, Herr, hilf mir mich nicht auf, weil ich weiß, wenn ich mich aufrege, kriege ich Schmerzen. Irgendwo, irgendwann. Ich bin dankbar für den Schmerz, er zeigt es mir. Aber ich hasse auch Schmerz, wisst ihr das? Ich will mich nie mehr verbrennen am heißen Ofen. Ich will auch nie mehr mir Magenschmerzen tun, nur weil meine Frau nicht pünktlich ist. Aber an diesem Morgen, obwohl ich draußen war in der Natur und habe Gott gebetet, obwohl ich in Beziehung mit Gott war, siehe da, es packt mich. Ich sage nichts, ich flüchte raus, beruhige mich draußen, tue ins Auto, was mein Zeug ist, bete, werde gut. Als eine halbe Stunde vergeht und ich gehe wieder rein und ja, der Koffer ist jetzt fertig und ich nehme den Koffer und trage ihn raus, denke, jetzt kommt sie. Sie war noch immer nicht fertig, gehe wieder ins Schlafzimmer und dann das hier noch und jenes. Und es packt mich wieder. Und ich bin hilflos dieser ganzen Situation ausgeliefert. Und ich habe natürlich gelernt mit der Zeit, nicht mehr zu schreien und Dinge wegzuschmeißen und zu zerbrechen und all das. Das war vor 10 Jahren. Und über die Jahre hat es sich reduziert. Aber jetzt bin ich da. Und dann sage ich meiner Frau, weil es nicht, ich konnte nicht mehr. Versteh dir irgendwann mal, wenn du den Druck spürst, kommt er irgendwann mal raus. Und dann sage ich ihr, wann wirst du es lernen? Seit 30 Jahren. Und dann spricht mein Gewissen, was ich Gottes Stimme sehe, zu mir und sagt, und wann wirst du es lernen, in 30 Jahren dich nicht mehr aufzuregen? Wer muss lernen? Oh, das ist immer das Beste gesagt. Wir müssen nicht beide lernen. Es muss nur einer lernen. Wer ist es? Ich muss es lernen. Wisst ihr, ich bekam nach 3-4 Tagen Magenschmerzen. Und ich war in einer Missionsreise. Und wenn ich Magenschmerzen kriege, mein Magen heilt sehr langsam. Es dauert 5-6 Wochen, bis die Schmerzen dann nachlassen und die Wunde wieder weg ist. Und ich bin dort in meinem Hotel in Asien und ich denke, Herr, bin ja hier in deinem Werk. Und ja, und sicherlich am Tagsüber, wo ich dann Vorträge hielt, ging es gut. Aber abends bist du dann im Bett und dann hast du Schmerzen. Und dann sage ich, ich habe doch die Sache erledigt, die Sache ist weg. Ich habe mich bei meiner Frau sofort entschuldigt, schon im Auto, ja, dass ich falsch war, dass ich ungeduldig war. Nicht, es steht doch hier, die Anfechtung macht was? Wenn euer Glaube rechtschaffen ist, so wird er Geduld wirken. Was ist die Fähigkeit der Heiligen der letzten Tage? Geduld. Geduld aber soll fest bleiben bis ans Ende. Okay, ich entschuldige mich. Und ich sage, Herr, warum dauert es so lange mit der Heilung? Weil ich habe es ja schon erledigt. Wisst ihr, was die Antwort war, so in Gedanken, die ich vernommen habe? Damit du nicht vergisst. Wisst ihr, wenn wir die Hand auf den Ofen tun und würden uns nicht verbrennen, würden wir nicht wissen, dass der Ofen gefährlich ist, wenn er heiß ist natürlich. Die Brandwunde oder Schnittwunde zeigt uns, dass wir etwas nicht vergessen sollen. Weil wir sind leicht am Vergessen, oder nicht? Guckt euch den Hebräerbrief an. Sein Ziel ist es, das Ziel Christi im himmlischen Heiligtum ist es, mir etwas beizubringen, und nämlich Selbstkontrolle, die ich durch die Sünde verloren habe. Jeder, der hier im Saal ist und behauptet, er kontrolliert sich selbst, ich glaube, ich kann ihm beweisen, dass ich ihn kontrollieren kann. Ich muss nur an die wunde Stelle drücken, wo er sich über mich aufregt, und schon tut er etwas, was ich will, dass er tut. Und schon bist du mein Gefangener. Solange die Sünde in unserem Leben herrscht, sind wir Gefangene einer anderen Macht, eines anderen Menschen. Wollt ihr das? Ich will das nicht. Ich will eines Tages meine Frau so lieben, dass sie machen kann, was sie will. Und ich war jetzt 14 Tage mit ihr unterwegs in Amerika. Und Frauen sind gut. Sie machen uns stark. Zumindest meine Frau hilft mir, stark zu werden. Weil ich an ihr immer wieder feststelle, wie ich sie beherrschen möchte, weil ich möchte, dass sie die Dinge so tut, wie ich es will. Ob das nun ist, ja. Wer übt Gewalt aus? Meine Frau sagt, es ist besser, die kurze Hose nicht anzuziehen zu diesem Treffen. Aber es ist, wir sind in Florida, es ist warm und ich sage, naja, kurze Hose ist gut. Sie bügelt mir die Hose. Die lange natürlich. Kurz bevor wir gehen sollen. Was mache ich jetzt? Und ich habe ja etwas, ich habe ja einen hohen Priester. Und ich gehe zu ihm hin und sage, okay, was soll ich tun? Und er sagt, die kurze Hose ist okay. Sage ich, wunderbar, meine Frau darf weiter bügeln. Ich ziehe die kurze Hose an. Im ersten Augenblick hätte ich gern meine Frau dazu gebracht, dass sie nicht bügelt, nämlich auf mich einfach hört und sagt, ich ziehe die kurze Hose an, es ist mein gutes Recht, über mein Leben zu bestimmen. Ich nehme deinen Rat gerne an, aber diesmal nicht. So, jetzt will ich aber, und ich ertappe mich, ich hätte gern meine Frau gestoppt vom Bügeln. Aber das ist Gewalt, das ist Sünde. Wenn ich meine Frau stoppen will, etwas zu tun, dann will ich über sie herrschen und breche das Gebot der Liebe. Weil in der Liebe gibt es keine Gewalt. Und ich bin so dankbar, er war da, ich war schon dran, ich habe es nicht mehr getan, ich bin nicht ganz durchgekommen, aber ich bin ein bisschen gestolpert, ich bin nicht hingefahren, ich habe nicht so viel getan. Versteht ihr? Wir müssen die Selbstkontrolle über unser Leben zurückbekommen, die Sünde uns genommen hat. Und die Sünde ist der Grund, der will, dass andere so sind, wie ich es haben möchte. Du ärgerst dich über niemanden, es sei denn, er kreuzt deinen Willen. Und du ärgerst dich über niemanden, es sei denn, er glaubt nicht wie du. Oder? Wie gehen die Emotionen hoch in dem Moment, wo jemand etwas sagt und nicht glaubt, wie du glaubst? Habt ihr es gespürt in der Lektion nach vorher? Habt ihr es gespürt? In dem Moment, wo jemand nicht mit dem Chor einhergeht, den alle singen, in dem Moment, bum, 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 schießt es von überall. Ja, ich weiß ja nicht, ob ihr das empfindet oder nicht, aber ich habe es empfunden. Ich denke, jeder, der ein bisschen Empfindung hat, der sieht es. Der spürt es. Wir wollen, wenn es möglich ist, dem anderen die Wahrheit implantieren. Und wir denken, wir sind so liebevolle Christen, wir haben es doch verstanden. Wir haben es nicht verstanden, liebe Geschwister. Solange Gewalt in unserer Zunge ist, solange Macht oder Zorn in unserer Stimme zu spüren ist, haben wir die Lektion noch nicht gelernt. Und am Tage der Prüfung fallen wir durch. Und die Prüfung mag eine Lektion sein. Die Prüfung mag der Nachbar sein. Die Prüfung mag eine einfache Geschichte sein. Gott will uns und deshalb prüft er uns. Wir brauchen das Kreuz jeden Tag für Dinge, die wir noch nicht gelernt haben. Ja? Aber irgendwann mal durch die Prüfungen, die wir gelernt haben, müssen wir dazu kommen, dass wir doch auch mal bestehen, oder nicht? Ich bin so frustriert, immer durchzufallen. Ich möchte eines Tages, und meine Frau kann so spät sein, wie sie will, so locker und schön darstellen und sagen, mein lieber Schatz, nimm dir alle Zeit der Welt. Das Flugzeug muss auf dich nicht warten. Ich gehe alleine oder was auch immer ich tue. Aber ohne, dass ich in meinem Innersten Gewalt anwende. Weil in dem Moment, wo ich Gewalt anwende, bin ich ein Gewalttäter, ob ich es nun getan habe oder nicht. Lest euch die Bergpredigt durch. Wer zornig wird, der ist ein Mörder und wird vor Gott gerichtet. So, eines Tages, sagt Jesus, will er uns der Prüfung aussetzen. Wisst ihr, deshalb kommt Jesus noch nicht. Wir sind noch nicht fähig, die Prüfung zu bestehen. In dem Moment, ihr könnt warten auf das Sonntagsgesetz eine Ewigkeit. Ihr könnt warten, dass die Dinge kommen, eine Ewigkeit. Es wird nicht kommen, bis Gott nicht ein Volk hat, das den Test bestehen kann. Das ihn nicht zu Schanden machen wird an diesem Tage der Prüfung. Das genauso wie Christus stehen wird und die Welt erleuchten, nicht durch eine Theorie, nicht durch wer weiß welche Lehren, sondern durch einen Charakter, durch ein Leben der Liebe, das fähig ist, in der kleinen Kleinstigkeit keine Gewalt mehr auszuüben. Immer freundlich zu sein, immer lieb zu sein, dem anderen immer 100% Respekt zu zollen. Das ist die Lektion, die wir lernen müssen. Das ist die Lektion des Heiligtums. Weil wer bewährt wird, wer die Anfechtung erduldet, wenn hier die Menschheit, die Christen dahin gekommen sind, dass Jesus sagt, jetzt darf ich und lasse ich die Zügel los. Jetzt darf Sonntagsgesetz kommen, jetzt darf alles kommen. Ich habe ein Volk vorbereitet. Es wird geschlagen und es wird lächeln. Es wird vor Gerichte gezerrt und es wird sanftmütig sein wie ein Lamm. Wenn er dieses Volk hat, dann kommt das Ende. Bevor kann das Evangelium nicht über diese Welt gehen. Weil es wird nicht durch Radiosendungen gehen, es wird nicht durch Fernsehsendungen gehen, es wird durch Menschen gehen, die fähig sind, Christus in ihrem Leben darzustellen. Und je älter wir in der Gemeinde sind, umso mehr müssten wir das können. Aber ich befürchte, wir sind auf der falschen Schule gewesen. Wir haben Theorien gelernt. Wir haben Ideen, wir haben Lehren, wir haben Justiz, aber Praxis fehlt uns. Und Gott sei Dank, dass er uns nicht lässt in diesem Irrtum und er führt uns in Prüfung und Anfechtung nach der anderen. Wisst ihr, Menschen, die in der Gemeinde sind und falsche Ideen haben, sind eine Prüfung für die? Wisst ihr, dass sie Gott dahin zulässt, damit alle lernen? Wisst ihr, dass das in Gottes Plan ist, dass Unkraut und Weizen zusammenwächst, weil man sonst nicht lernt. Wir müssen lernen. Und ich möchte meine Lektion lernen. Möchtet ihr es auch? Das ist meine Frage an euch. Wollt ihr eines Tages, wenn Jesus sagt, mein Kind, ich sehe, du hast von mir vieles übernommen, deine Kraft ist jetzt meine Kraft. Das heißt, ich habe von Gott die Kraft genommen, dass ich meine Frau lieben kann, was auch immer sie tut. Ich habe die Kraft genommen, dass ich in jeder Situation Christus ähnlich reagiere. Dann, sagt er, und jetzt ist die Zeit gekommen, dass durch die Prüfung ich zeige, wer ich bin. Und dann wird Gott sich selbst darstellen in seinem Volk. Und ich möchte zu diesen Letzten gehören. Deshalb arbeite ich. Deshalb lebe ich. Ich möchte unter denen sein, die Matthäus 24, 14 erfüllen. Nämlich, dass das Evangelium geht bis ans Ende der Erde und dann kommt Jesus. Aber dieses Evangelium ist nicht eine Theorie, sondern ist ein pures Leben, das veranschaulicht wird in Tat und Wort, in Kleidung, in allem, was wir sind. Das ist das Ziel. Und ich hoffe, wir haben es verstanden. Wir wollen einmal die Abschlussprüfung geben und wollen nicht glauben, dass Jesus irgendeinen durchlässt hier und sagen, naja, weil er Horst heißt oder weil er so viel für mich getan hat oder weil seine Augen blau sind. Nein, nein, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Er wäre sehr ungerecht, würde er einen durchlassen, der die Lektion nicht gelernt hat. Er lässt nur die durch, die die Lektion von ihm gelernt haben. willst du es? Du bist frei. Du darfst gefangen bleiben oder frei werden. Du darfst weiter beherrscht werden von deiner Umwelt. Du darfst weiter in der Sünde sein. Ich möchte es nicht. Ich möchte ein freies Wesen werden, das fähig ist, auf eigenen Beinen zu stehen, ganz egal, was um mich herum passiert. Und das kann ich allein durch die Gnade Gottes, durch Christus, durch seinen Heiligen Geist, mit dem ich zusammenarbeiten muss, der in mir lebt, damit ich das erreiche. Gott gebe uns die Gnade, dass wir das alle wollen und auch das Ziel erreichen. Amen.